Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, hallo, danke für die Einladung, Marion.
Wir sind ja jetzt so in der Mitte des Jahres. Wie war dieses Jahr 2023 bisher für dich?
Das war sehr abwechslungsreich. Es ist mit persönlichen, privaten Herausforderungen ein bisschen gestartet, familiär. Und dann ging es für mich gleich los. Ich habe so viele verschiedene Tätigkeiten zurzeit. Ich bin ja in der Fernsehpreisjury und ich bin jetzt in der Kindernothilfe und ich drehe und denke mir selber Dinge aus. Und insofern war ich irgendwie ständig unterwegs und freue mich jetzt über meinen Sommerdreh. Die nächsten zwei Folgen Glück drehen wir in Berlin und Umgebung und Eisenach. Da komme ich dann mal zur Ruhe.
Wir leben ja gerade in so einer Zeit, ja, wie viele sagen, der Transformation, aber eben auch der Herausforderung. Was hat diese Corona-Zeit auch mit dir ganz persönlich gemacht?
Ja, das merke ich vor allen Dingen jetzt erst. Ich glaube, das höre ich auch so um mich rum, dass viele jetzt eigentlich erst im Nachhinein verstehen, man hat so funktioniert und mitgemacht, die meisten von uns, glaube ich. Und man merkt jetzt, vielleicht, ich hatte doch wirklich auch Angst oder der Nächste denkt, es hat mir doch schwer zu schaffen gemacht, so viel alleine zu sein. Ich für mich habe festgestellt, dass mich die Erschütterung des Systems, also dass wir doch so verwundbar sind, das hat mich ganz schön irritiert. Offenbar war ich wie viele von uns der Illusion aufgesessen. Wir säßen relativ safe im Sattel. Natürlich tun wir das auch. Bin kein Freund von Alarmismus, auch nicht geworden. Aber es war ein ganz schön harter Lehrgang in Verwundbarkeit der Gesellschaft, jedes Einzelnen, unserer politischen Entscheidungsnotwendigkeiten. Wie dünn auch so ein demokratisches Miteinander ist, das erfahren wir ja sowieso generell. Also so gesellschaftspolitisch hat das schon für mich viele Gedanken ausgelöst. Ansonsten bin ich das einfach sozusagen los. Ich bin immer erstaunt, wenn ich jetzt so höre, jemand hat Corona und auch durchaus spürbar, dass ich dann merke, wie wenig ich darüber überhaupt noch nachdenke. Allerdings ist es bei uns bei der Arbeit, wird es immer noch viel getestet. Aber es kommt einfach natürlich weniger vor.
Du hast ja 2021 geheiratet.
So ist es.
Also für dich persönlich war das tatsächlich ein Glücksjahr. Aber hat vielleicht die Gesamtsituation auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass du gesagt hast, jetzt oder nie? Denn ihr wart ja schon eine ganze Zeit zusammen.
Wir waren ein bisschen zusammen und tatsächlich, da mein Mann ja in der Schweiz lebt und ich eine ganze Weile da nicht hin konnte, weil die Grenzen zu waren, für zumindest nicht Verheiratete, war das bestimmt so, dass wir als Paar realisiert haben, dass wir uns so gut wie möglich aneinander binden wollen, damit wir aus ganz pragmatischen Gründen zueinander können. Das gab es bestimmt auch mal, das Gespräch. Der Antrieb selber, das Leben zu feiern, ach ja, das hätte ich mir auch ohne so viele Probleme drumherum zugetraut. Aber es kann natürlich sein, dass wir alle etwas verstärkt auf das Schöne im Leben geblickt haben in dieser Zeit. Aber wir haben das einfach auch aus der Erkenntnis gemacht, dass wir zusammen sein wollen, wirklich, und Freude daran haben, das zu feiern.
Und ihr lebt ja jetzt tatsächlich auch eine Fernbeziehung,
immer
Schweiz
noch, ja,
und Berlin. Wie fühlt sich das für dich an?
Nee, ich finde das eigentlich frustrierend.
Ich finde das im Wesentlichen
frustrierend,
ne?
Genau.
Ja.
Natürlich hat das viele Vorteile. Jeder Erwachsene weiß, seinen eigenen Raum zu schätzen, glaube ich, gerade in Beziehungen, auch ich. Und vor allen Dingen, wir haben uns ja dann doch auch sehr spät kennengelernt. Man hat schon so ein ganzes Leben mit dem eigenen Raum gelebt. Dann ist das auch schwierig, sich jetzt darauf einzustellen. Das sind ja ganz andere Prämissen so als ein junges Paar, wenn man sich so als ganz Erwachsene mit schon großen Kindern und so weiter zusammentut. Was ich schade finde, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel wie im Moment der Sommer in der Stadt so schön ist und oder der Sommer begonnen hat Ende Mai oder man auch darauf wartet, dass er endlich kommt, da fehlt einfach so die ganz normale Gemeinsamkeit. Die lässt sich nicht übers Telefon und auch nicht über FaceTime herstellen. Es fehlt das ganz normale, alltägliche Zusammensein dann doch.
Und eben das Spontane.
Das
zusammen
Spontane.
Komm, wir gehen jetzt einfach raus, die Sonne
Lass
scheint.
Lass uns einfach, genau. Oder es regnet und wir genießen den Gang um den Block. Das fehlt mir schon und ich finde das dann auch Zeitverschwendung. Auch er sieht das so und so ist halt das Leben. Ne? Es ist nicht immer alles Sonne und man hat nicht immer überall alle Macht und man muss auch aushalten. Ich hoffe aber wirklich, dass das nicht mehr allzu lange so geht. Das ist so ein bisschen von Äußerlichkeiten abhängig und wir sind gewillt, die auszuhalten. Aber wenn du mich so direkt fragst, ja, fehlt mir.
Aber wenn wir schon gerade dabei sind, lass uns mal so ein bisschen in deinem Lebensbuch blättern. Du bist in NRW geboren, aufgewachsen und dann mit 13 mit deiner Familie nach München.
Genau, vorher war ich noch in Fulda, Marion.
Vorher warst du noch
in
Fulda?
Ich bin in NRW eigentlich nur geboren, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Hessen in Fulda.
Und im dann Herzen, nach München. Im Herzen Rheinländerin oder was?
Naja, wer ist das nicht?
Eben.
Ich finde, das ist ja eine Lebenshaltung, der ich auch sehr, sehr gerne fröne. Und das weiß ich auch immer sehr. Ich bin ja viel im Rheinland durch die Heute-Show, weiß ich das auch total zu schätzen. Habe ja auch Zeit dann da verbracht. Im Herzen, aber vor allen Dingen, also zu Hause bin ich tatsächlich da, wo mein Herz so ist. Mhm. Also das heißt, im Moment fühle ich mich in Berlin auch gar nicht so zu Hause, weil mein Herz irgendwie in der Schweiz ist. Und ich weiß, dass ich München vermisst habe, als ich in Köln gearbeitet habe. Also der einzige Ort, wo ich wahrscheinlich wirklich nie irgendwas vermisst habe, war New York. Und dann war das aber ja auch nicht haltbar auf längere Zeit. Also die viele Umzieherei ist so ein bisschen Teil von dem, was ich dir eben sagte. Mhm. Es war ein unglaublich bewegtes Leben bis hierhin. Ich plane jetzt auch nicht, dann vollen Stopp reinzubringen, aber es war schon ganz schön viel. Mhm. Ja.
13 kamst du also nach München mit deiner Familie und dann bist du tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall, kann man sagen, entdeckt worden.
Genau, das war so ein Nachmittag, wo wir, ich hatte dann da in der neuen Schule Freundinnen und wir wollten uns irgendwo Geld beschaffen und wollten Komparsen sein. Und da gibt es ja die Bavaria Filmstudios. Und dann sind wir dorthin gefahren, um uns als Komparsen zu bewerben. Und der Pförtner hat uns in ein richtiges Castingbüro geschickt stattdessen. Das war eben ein Zufall, dass an diesem Tag dort ein Casting war für eine deutsche, ein Mehrteiler, Rote Erde. Manche werden es vielleicht noch erinnern. Alle, die in unserem Alter sind, können sich vielleicht noch erinnern. Und da wurde also tatsächlich exakt an diesem Tag jemand wie ich gesucht. Und lustig war für mich, dass ich mit meinen beiden Freundinnen also da war und die beiden waren so jeweils 5 Minuten in diesem Casting. Und dann kam ich dran und es dauerte und dauerte. Ich musste dieses machen, ich musste jenes machen, ich sollte ein Gedicht aussagen, ich sollte singen. Ich habe gedacht, mein Gott, was ist jetzt wieder falsch mit mir? Die anderen, es war wie im Matheunterricht, die anderen sind schon wieder fertig und ich hänge hier rum, weil ich natürlich nicht ahnte, dass sie mich etwas deutlicher anschaute, ob sie mit mir diese Arbeit machen kann.
Vor allen Dingen darauf warst du ja gar nicht vorbereitet. Nee, was hast du denn da gemacht? Also ich meine so ad hoc mal eben Gedicht.
Gesagt, was sie mich gefragt hatte, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen das erste Zeichen, dass man in diesen Beruf gehört. Jemand sagt zu dir, mach mal ein Gedicht, sag mal, mach mal ein Liedchen und du machst es eben. Weil ja, nicht, warum denn nicht? Kleine Performance. Ich war ja auch im Fuldaer Karneval, auch das rheinländische Blut hatte sich ja auch in Hessen durchgesetzt. Mhm. Also ich war schon auch gewöhnt, sozusagen was vorzumachen. Und das ist eine sehr schöne Frage, Mario. Da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht, dass ich nicht eine Sekunde anzweifelte. Naja, ich wollte ja auch diesen Job haben. Wir dachten, du wolltest als Komparsen. Ja, aber ich hatte auch keine Ahnung mit 13, was man da womöglich für eine Expertise braucht. Also ich war auf jeden Fall nur einzig und allein davon irritiert, dass das bei mir so lange dauerte, während Tina und ich weiß den Namen der anderen nicht mehr irgendwie schon wieder draußen warteten. Und dann hat die am Ende des Castings zu mir gesagt, hast du Zeit? Ich würde dich gerne unserem Regisseur vorstellen. Klaus Emmerich war das damals, weil wir haben eine Rolle für dich. Hättest du vielleicht Zeit und Lust, das zu machen? Und ich habe dann auch natürlich ganz klar gesagt, ja, okay, kann ich schon machen.
Warum nicht?
Und meine Eltern musste ich natürlich noch da um Erlaubnis fragen und die Schule. Aber eigentlich ist das so passiert. Und ich habe mich dem hingegeben. Das ist auch immer wieder zu mir gekommen, das Schauspiel. So war das einfach.
War das denn auch schon so der Moment, wo du eigentlich auch nichts anderes mehr machen wolltest?
Ja, die Arbeit hat wirklich Spaß gemacht. Dieses Umfeld, wir waren damals ein paar Tage in Prag. Es war also schon eine Reise involviert. Meine Mutter war dabei, es war irgendwie aufregend. Prag war damals noch ziemlich verschlossen. Das war ja dann, was, 88, 87? 87. Also das war noch eine wirklich andere Welt auch, in der wir gearbeitet haben. Wir haben dort gedreht, weil es da eine Originalzeche gab. Und dann habe ich so ein richtig historisches Set, das spielte in den Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges, erlebt mit Kostümierung, mit tollen Schauspielern, Hansa Tschüpjonka, Max Herbrechter, Margareta Bruch. Es waren tolle Leute dabei und ich war Kind, hatte das größte Problem, dass ich bin ja Brillenträgerin, du siehst es, und war ich auch damals schon und hatte aber noch keine Kontaktlinsen und stand dann immer halb blind am Set rum und hatte die größte Angst, dass ich meine Marken nicht treffe. Also es war einfach alles aufregend und den Rest haben wir dann in München in den Bavaria Studios gedreht. Das war so eine Woche, die bestimmt mein Leben für immer verändert hat. Mir hat hat der Umgangston gefallen, es hat mir Spaß gemacht, dass wir und wie viel wir und wie wir gearbeitet haben. Ich hatte das Gefühl, ich habe da einen Vers beizutragen, mir fällt da was zu ein. Und tatsächlich, ich musste mich dann ein bisschen der Schule stellen. Das ist mir nicht ganz so leicht gefallen wie manche andere. Und meine Eltern haben mich Gott sei Dank darin unterstützt, das ernst zu nehmen und fertig zu machen, die Schule. Aber es war dann schon immer in meinem Hinterkopf, dass das der Weg sein würde, den ich gerne gehen wollen würde. Und so kam es dann ja auch zur verbotenen Liebe über diese Modellagentur. Das war dann eigentlich auch so ein weiterer Zufall oder zum richtigen Zeitpunkt eine Chance für mich, die man mir gegeben hat und die ich eben nutzen konnte.
Ja, und diese Zusage zu verbotener Liebe kam ja am Tag der Abi-Zeugnis-Ausgabe.
Das zeigt auch die Ernsthaftigkeit, mit der ich da eben reingekommen
bin. Was hat dich denn mehr überrascht, dass du das Abi gemacht hast oder dass du da die Zusage gekriegt hast?
Nee, das Abitur, wirklich. Ja. Ernsthaft, Liebes. Das Abitur war keineswegs eine sichere Sache. Ich bin meinen Lehrern bis heute dankbar. Ich finde nicht, dass es so wichtig ist, dass jeder Abitur hat. Das möchte ich hier sagen. Ich hätte auch anders glücklich werden können. Aber nun war es so entschieden und viele haben mir da durchgeholfen. Natürlich war jetzt das auch in der Schwebe. Ich wusste nicht, ob ich es geschafft habe. Und dann hatte ich das halt, also es war so, es gab sich beides, nahm sich so gegenseitig den Druck. Ich hatte nicht so richtig Platz für die Angst vor dem Casting, weil ich ja nicht wusste, habe ich das Abi geschafft. Und das Casting konnte nicht so richtig, die Angst vor dem Abi war auch durch das Casting, was folgte, irgendwie gelindert. Also es war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen so ein Druckgleichgewicht aufgebaut auf mich an diesem Tag, der auch damit endete, dass die Frau zu mir sagte, möchtest du das machen. Das sind tolle Momente, an die ich mich tatsächlich auch erinnere. Das passiert auch dann nicht mehr so oft. Mm. Danach wartet man eigentlich zähneknirschend. Aber als junger Mensch ist man da noch in einer anderen Position als junge Schauspielerin, als dann, wenn man erwachsen wird damit.
Ja, und mit verbotener Liebe, ich meine, sowas gab es ja bis auf GZSZ.
Genau, die ARD hatte hier nachgezogen und hat gesagt, wir brauchen auch so ein Programm. Ist vor dem Hintergrund der heutigen Diskussionen über das Bildungsfernsehen keine uninteressante Position. Aber damals war das der Anspruch, das auch anzubieten. Und ja, ich kannte das überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, weil, wie gesagt, ich war damals so ein bisschen, mache ich.
Aber vielleicht war es gerade das. Ja, vielleicht ist es gerade das, diese Leichtigkeit des Seins, die ja dadurch auch.
Vermutlich habe ich auch so geheiratet, liebe Marion. Und vermutlich ist das bis heute so.
Ja, das ist doch toll. Aber mit dem Tag der verbotenen Liebe, da hat sich im Prinzip alles für dich verändert.
Ja.
Das war, erstens wurdest du auf dem Markt erkannt von hier auf jetzt.
Ja, überall. Also wir standen im Telefonbuch mit, ich denk da immer dran, irgendwie, das gab es damals noch, das Telefonbuch. Da standen wir mit Namen und Adresse drin, meine Freundin und Kollegin Alexandra Schalaudek und ich. Und also die Leute wussten, wo wir sind. Und es war natürlich nicht ganz so, denke ich, schon viel über die jungen Schauspielerinnen heute nach mit Social Media. Das hatten wir ja nicht. Dieser Bereich, also es gab einfach schon auch Ruhezonen für uns. Also abgesehen davon, dass wir rund um die Uhr im Studio waren, haben wir aber, wir hatten viel mehr Privatsphäre, finde ich, zur Verfügung, weil man nicht von uns erwartete, dass wir jeden noch so uninteressanten Gedanken irgendwie ins Netz stellen. Und das scheint ja heute die Aufgabe zu sein. Also es war eher so, dass einerseits dieser Arbeitsalltag in so einer Soap, der ist schon sehr anspruchsvoll. Das muss man leisten können.
Ja, richtig harte Arbeit.
Das war wirklich viel Arbeit. Ja. Das ist auch mehr Arbeit, als man sonst so, finde ich, am Set leistet. Zumal der Inhalt nicht ganz so glücklich macht, wie wenn man einen schönen Film dreht, wo man dann auch inhaltlich gerne nachdenkt. So eine Soap ist darauf ausgelegt, dass sie ständig wiederholt, was sie einmal etabliert hat. Für denjenigen, der gestern nicht geguckt hat oder vielleicht eine Woche nicht geguckt hat. Es gibt Grundkonflikte und die wiederholen sich ständig. Du machst also jetzt mal unter uns allen hier immer das Gleiche, den ganzen Tag. Ja? Und auch nicht immer nur klug erzählt oder inspirierend gelöst. Das ist einfach wirklich Arbeit. Knochenarbeit. Also so viel Raum blieb sowieso nicht, aber trotzdem waren wir 18, 19 Jahre alt und wenn wir rausgingen, waren wir die Tussis aus der Soap und das ist ja immer so ein bisschen so eine schade Situation, finde ich, hier in Deutschland. Ich erlebe das zumindest bei meinen Schweizer Kollegen anders oder auch europäisch, international, auch bei den österreichischen Kolleginnen. Die Deutschen mögen nicht unbedingt ihre Fernsehstars oder so. Da sind sie immer sehr, eigentlich will keiner was damit zu tun haben. Man fragt sich zwar, wo die 8 Millionen Zuschauer herkommen, aber eigentlich will es keiner gewesen sein. Und wir bekamen da nicht unbedingt positives Feedback draußen, sondern das waren wirklich recht so abwertende Kommentare, Blicke. Also es war eigentlich grundnotpeinlich. Und es war irgendwie so eine ganz komische Mischung aus total erfolgreich, aber gedisst, wie man jetzt so heute sagen würde. Das fand ich schon, das habe ich schon nicht so richtig sortiert gekriegt und war dann auch sehr froh, das Land zu verlassen. Danach bin ich ja dann in die Staaten gegangen.
Genau, und du warst 2 Jahre dabei und bist dann nach Amerika?
Bin nach Amerika gegangen, nach 540 Folgen, das waren so genau 2 Jahre. Und hatte dann dort die sehr positive Erfahrung, dass in einer Film- und TV-Klasse, die wir dort hatten, Acting in Film und TV,
Lee
Strasberg, hat die Lehrerin gefragt, wer hat denn schon Erfahrung gesammelt? Naja, dann habe ich mich so ganz verschämt gemeldet und habe gesagt, ja, ich habe hier schon mal so eine Soap Opera, so ganz leise habe ich das so vor mich hingesagt. Und dann war die so erfreut darüber und hat gesagt, oh, das ist ja großartig, komm und erzähl uns davon. Wie viel Erfahrung, wie toll, dass du schon so eine Erfahrung machtest. Und ich habe das eigentlich dort zum ersten Mal realisiert, dass das eine richtig große Chance war, dass ich das richtig gut gemacht habe.
Diese Wertschätzung.
Das war schon etwas, was dort in der Schauspielschule kam, was mir total gut getan hat. Und dann wieder meine Perspektive geändert hat und vielleicht auch überhaupt der Grund war, warum ich dann auch weitergemacht habe überhaupt. Weil eigentlich hat es mir nach Verbotene Liebe ziemlich gereicht.
Und inwieweit hat dich so diese Zeit in Amerika tatsächlich auch geprägt? Also dieses alleine in einer Welt zu leben, wo du ja wahrscheinlich wenig Leute bis gar nicht kanntest.
Niemanden außer den Mitschülern. Und auch so der Zeitverschiebungsfaktor war für mich irgendwie toll. Es war wirklich eine andere Welt. Es war nicht nur eine andere Stadt in der gleichen Umgebung irgendwie, sondern es war wirklich, ich ging schlafen und stand auf zu anderen Zeiten, als was damals für mich zu Hause war. Und das hat mich befreit. Das hat mich wirklich befreit. Es war sicherlich etwas einschüchternd in den ersten Wochen. Die Sprache, ich hatte das Gefühl, eigentlich noch nie Englisch gesprochen zu haben, obwohl ich das natürlich immer in der Schule hatte. Aber das ist ja was völlig anderes vor Ort. Und dann ist das auch noch Fachsprache, wenn man dann also
spezifisch amerikanisch
studiert. Und es ist amerikanisch und es sind New Yorker, die sind sowieso sehr schnell und doll in allem. Aber es war eben immer getragen von einer Freundlichkeit, die mir total gut getan hat. Und die Freunde waren auch aus aller Welt. Wir haben alle nichts verstanden am Anfang und konnten darüber gut lachen und haben uns dann zu einer wunderbaren Truppe zusammengefunden, mit der wir dann da 2 Jahre lang unterwegs waren. Und ich darf sagen, das hat mich geprägt. Man würde jetzt hoffen, als Erwachsener würde ich jetzt sagen, ich hätte die ganze Kunst erlebt und die Architektur und das habe ich alles überhaupt nicht gerafft. Ich habe einfach nur eine gute friedliche Zeit da gehabt. Ich hatte gute Freunde dort. Ich habe Lust und Freude gehabt an dem, was ich studiere. Man hat es mir erklärt und mir dabei nicht immer gesagt, eigentlich kannst du nichts und dir muss man es irgendwie beibringen, sondern man hat mich immer eingeladen. Die Amerikaner haben eine sehr einladende Art zu unterrichten und das, was man nicht kann, wird mit Freude verbessert und das, was man kann, wird mit Freude noch besser gemacht. Und das war einfach ermutigend für mich und das konnte ich richtig gut gebrauchen. Ich habe mich auch als Europäerin wahrgenommen in den Staaten. Tatsächlich habe ich auch gemerkt, was das bedeutet. Ein anderes Geschichtsverständnis, da kam das dann eben doch auch eine gewisse Reife im Erwachsen werden und der Blick auf die eigene Geschichte, wer man ist in der Welt, was Europa ist, was der Rest der Welt ist. Heute ist Europa wieder was ganz anderes, aber damals, das war dann schon okay für mich, dass es dann zu Ende ging und ich hier nach Hause ging und irgendwie war mir auch die Kohle ausgegangen, also man kann das jetzt auch nicht ewig weitertreiben, ein bisschen kostspielig gewesen. Das konnte ich so von Verbotene Liebe ganz gut bezahlen, aber irgendwann war da auch der Sack zu und dann musste ich irgendwie auch wieder arbeiten gehen und es gab Arbeit in Deutschland für mich und insofern bin ich dann nach Berlin gezogen.
Genau, du bist nicht zurück nach München, sondern nach Berlin, was ich als Berlinerin natürlich gut verstehen kann.
Ja.
Aber was gab bei dir den Impuls?
Ja, Berlin? Dass das irgendwie so die einzige Alternative schien zu New York oder der einzige weiterführende Ort. Auch lebte eine meiner Schwestern schon damals in Berlin und in Berlin war ich noch nie gewesen. Und ich glaube, ich hatte noch so auf dem Schirm, vielleicht nach Hamburg zu gehen, aber Berlin hat dann einfach gewonnen.
Kann ich verstehen. Und dann bist du ja aber hier auch mehrmals umgezogen. Irgendwie
Prenzlauer Berg, Schöneberg. Ja,
ich bin
in Schöneberg jetzt. Ja, und weiß das sehr zu schätzen. Ich finde, unsere Stadt erlaubt wirklich immer so Neuanfänge. Ne? Man geht irgendwie 5 Kieze weiter und lässt mal 5 gerade sein und muss nicht mehr, begegnet sich selbst nicht mehr ständig an jeder Straßenecke, sondern fängt etwas Neues an. Dafür ist sie groß genug und die Anonymität der Stadt, die sicherlich auch mal wehtun kann, aber die erlaubt jemandem wie mir, der relativ unverbunden mit Orten durchs Leben geht, eben viel Privatsphäre, viel Entfaltungsmöglichkeit, Freiheit. Den Winter finde ich, wie wir alle, furchtbar, aber es ist gerade jetzt wieder im Sommer, eben gibt es viele Gründe, hier zu sein.
Wenn du nicht arbeitest, wie sieht so ein Tag für dich aus in Berlin?
Ja, also ich stromere gerne durch die Gegend. Nach wie vor kriege ich einfach viel mit dann von den Menschen. Ich setze mich auch mal ins Café und gehe auch gerne mal was essen und so. Aber im Wesentlichen gehe ich eigentlich spazieren durch die Stadt. Und ich gehe sehr gerne ins KDW, denn dort kombiniert sich dann das Volk aus aller Welt.
Mhm. Shoppen,
gerne auch alles und am meisten aber auch dort gucken. Ich finde gucken einfach toll. Also ich gehe auch gerne Schaufenster bummeln, aber ich gehe eben auch wirklich gerne durch die Menschen und beobachte die. Also sorry, wenn ich mich jetzt hier als Voyeurin oute. Aber natürlich ist das für mich Gold, wenn ich den Menschen beim Leben zugucken darf. Wenn ich die mitkriege, wie die jungen Frauen, die älteren Frauen, die Jungs, die Männer, alles, was es dazwischen jetzt in unserer Stadt zu erleben gibt an Diversität, wie unterschiedlich, wie viele diverse Menschen sehe ich, junge Menschen sehe ich sich ausdrücken in ihrer Garderobe, in ihrem Hairdo, was auch immer, wo ich wirklich denke, wie fantasievoll und berührend die sich sehen lassen. Also das mal so, ich gucke den Streitenden zu, den Verliebten, ich gucke den Eltern mit ihren Kindern auf die Finger, alte Leute, denke ich mir, mein Gott, sind die jetzt ihr ganzes Leben lang schon in dieser lauten, lauten, schnellen Stadt. Also da geht mir einfach unheimlich viel durch Kopf und Herz, wenn ich durch Berlin spaziere. Mhm. Und das tue ich dann eben auch viel. Und ansonsten komme ich auch total damit klar, von meinem Bett auf dem Balkon mit meinem Buch und zurück. Mhm. Das funktioniert auch problemlos für mich. Am Kühlschrank vorbei, das möchte ich nicht vergessen. Ich finde, dass wir ein unheimliches Geschenk haben mit der ganzen Potsdamer Seensituation, mit diesen wunderbaren Wäldern, der ganze Grunewald, das alles, da kriege ich gar nicht genug von und ich glaube, wir alle. Und das ist immer so meine Ecke, ich bin immer mehr Richtung West-Berlin gegangen. Man könnte natürlich auch am Mögelsee und am Ostrand der Stadt und am Nordrand oben Pankow raus. Ich weiß, überall gibt es Oasen für die Menschen. Und ich glaube, das macht Berlin auch wirklich aus, dass man die eben so findet. Ich bin auch Tiergartenfan. Also ich gehe auch mitten rein.
Lass uns noch mal über deine Filme sprechen. Was würdest du denn selber so als tatsächlich deinen beruflichen Durchbruch bezeichnen? War das Verbotene Liebe?
Ich glaube schon. Diese Rolle hat sich den Leuten dermaßen ins Herz gebrannt. Also dieser aufdringliche Präsenz eines täglichen Formats. Nee, aber das merke ich jetzt heute, dass die Leute, wenn die mich so erkennen, an der Autobahnraststätte oder so, weißt du, so an Orten, wo jeder von uns derselbe ist und sich selbst ist und ich erkannt werde, das hat ja dann in dem Moment eigentlich mit mir, Valerie, privat gar nichts zu tun. In diesem Moment spüre ich total, was das für eine Projektionsfläche ist, die man schauspielernd ist für die anderen. Das ist ein großer Teil dieses Berufes, für mich zumindest vor allen Dingen im Fernsehen, diese Fläche zu bieten, in der sich die Leute spiegeln, wiederfinden, abstoßen, unterscheiden, sich besser fühlen als das, was sie sehen an Figuren oder sich eben zugewandt fühlen. Und Julia von Anstetten scheint hier unheimlich viel Liebe ausgelöst zu haben. Also die Leute stehen wirklich, das ist ja spürbar, dass sie die Figur mögen, dass sie die mit positiven Attributen verbinden, auch mit einer guten Zeit. Jetzt ist das halt auch gerade so, dass die 90er Jahre ja vielen irgendwie so wichtig sind zur Zeit, weil sie sich vielleicht an ihre Jugend erinnern oder das Gefühl haben, damals wäre irgendwas besser gewesen, wo ich dann immer darauf hinweisen muss, wir wussten es nur alles nicht so ganz genau, es war schon genauso schwierig. Aber deswegen glaube ich, hier konnte ich am meisten hinterlassen an Eindruck. Was sicherlich geholfen hat, war auch, dass ich über 30 Jahre konsequent weiter arbeiten konnte. Also ich war immer irgendwie präsent. Ich merke das jetzt, wo die Präsenz wieder zunimmt, für mich wieder mehr wird, dass über die Heute-Show, neulich war ich bei Maischberger eingeladen, es gibt sehr viel unterschiedliche Sachen, wo Leute mich fragen oder wie du mir den Raum geben, von meiner Arbeit zu erzählen. Und hier scheint es schon ein gewachsenes Vertrauensverhältnis des Publikums zu mir zu geben. Und das weiß ich total zu schätzen. Und ich bin damit auch sehr vorsichtig.
Was muss denn so eine Rolle haben, dass die dich packt? Dass du, wenn du so ein Drehbuch in die Hand kriegst, dass das will ich unbedingt machen?
Die Thematik ist schon, finde ich, ganz wichtig. Dabei ist mir die Ausführung also sagen wir mal das Genre, vielleicht gar nicht so besonders wichtig. Ist der Inhalt relevant zu der Zeit, in der wir sind? Und da bin ich natürlich schon ziemlich offenherzig. Vieles ist meines Erachtens nach relevant, weil ich kein Problem habe mit Normalität, weil ich kein Problem habe mit Scheitern. Ich habe kein Problem mit den nicht so ganz attraktiven Seiten an uns. Die im Gegenteil, ich finde die richtig wichtig und ich bringe die gerne in meine Geschichten rein, weil ich etwas Versöhnliches versuche reinzubringen in das, was ich und wie ich es erzähle. Und wenn ich das da drin finden kann, das macht sich meistens am Inhalt fest, weil was dann da so steht und wie die Figur ist, da nehme ich natürlich dann schon meinen Einfluss drauf. Aber ich beschäftige mich mit der Gesellschaft, mit Liebe, Mitgefühl und auch Anspruch. Und den möchte ich gerne versuchen, in den Projekten zu finden. Und da ist die Satire genauso hilfreich wie der Krimi oder der ganz alberne Witz oder wie meine Reihe Glück, eine gut erzählte, romantisch-dramatische Geschichte eines Freundeskreises. Mhm.
Du hast die Heute-Show tatsächlich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Es ist ja nicht so unbedingt üblich, dass normale Schauspieler, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Filme, Spielfilme, Fernsehfilme machen, tatsächlich in die Comedy gehen. Ja. Wie kam dieser Sprung bei dir?
Also erstmal haben die mich gefragt, haben offenbar was gesehen in mir. Es fing eigentlich bei Sketch History an. Es gab so eine ZDF-freie Sketch History. Über 4 Staffeln durften wir das machen. Und das waren Sketche in vorhistorischem Hintergrund, die historische Ereignisse aufnahmen und dann in Sketchen oder satirisch auch durchaus kommentierten. Und da haben die mich irgendwie gefragt, ob ich mitmachen will. Vielleicht brauchten die auch irgendwie noch jemanden, dessen Name irgendwie ein bisschen bekannt ist. Dieses Glück hat man auch manchmal. Und ich habe dort lernen können mit einem tollen Ensemble und hatte da kleine Rollen. Und die Redaktion der Heute-Show wusste irgendwie darum. Und dann haben die mich da mal eingeladen und ich habe da als so eine VW-Lobbyistin, glaube ich, meinen Einstand gehabt. Ja, und habe das offensichtlich gut gemacht. Also das hat denen gefallen und das hat auch mir gefallen. Sketche spielen ist eine total tolle Sache, ist völlig anders als Filme machen, hast du
eben
völlig recht.
Da geht es ja auch ums Timing.
Es ist nur Timing und es ist nur Verabredung und es ist gar nichts, was da irgendwie, ach, wir lassen was entstehen, während wir spielen, also wirklich überhaupt nicht. Das ist abgesprochen und dann wird das gemacht. Und also, habe ich gerne gelernt und das war ja durchaus auch, es ist ja schon so, nicht nur der Sprung in die Comedy. Ich habe ja schon auch wirklich, ich hatte eine Krimiserie, da diese Gerichtsmedizin, ne?
Ja, genau.
Die Spezialisten, um Himmels Willen.
Ja.
Verzeihung. Tolle Sache. So, habe dann eben so viel Drama gemacht, auch immer schon Drama und Komödie. Da hatte man mich schon auch immer so ein bisschen auf dem Schirm. Die berühmte Rom-Com, was in den 90ern ja auch sehr groß war, da habe ich einiges von gemacht. Und dann lernt man die Leute natürlich auch irgendwie so mal kennen und dann wissen die ein oder anderen auch, dass ich auch durchaus mal einen Witz auf den Lippen habe. Mhm. Und das, also die Grundvoraussetzungen stimmen, aber gelernt habe ich das dann natürlich dort vor Ort mit fantastisch geschriebenen Texten, guten Sketchen, einer Haltung, die ich der Heute-Show sehr danke, weil ich finde, dass Welkes Redaktion immer am Puls der Zeit scharf blickt, ohne unnötig scharf zuzuschlagen. Mhm. Ich finde, es wahrt eine bestimmte Persönlichkeitsgrenze. Und das finde ich ist notwendig. Es hilft nichts, die Leute zu verletzen. Da hört dir keiner zu. Aber du musst es irgendwie so hinkriegen, dass sie sich natürlich trotzdem auch aufgewühlt oder angeschubst fühlen. Und ich finde, der Heute-Show gelingt das gut.
Ist einfach intelligent gemacht.
Ich finde das, ja.
Ja. Aber es war, könnte ich mir vorstellen, trotzdem eine besondere Herausforderung für dich, weil es ja eben was ganz anderes ist.
Ja.
Und ich stelle mir das so vor, so zwischen so ein bisschen Angst, ja, schaffe ich das überhaupt?
Kannst du ruhig Panik
an Grenzen
sagen.
Gehen, Panik,
Panik, Marion.
Genau, aber wie bist du denn damit, wie bist du denn mit dieser Panik dann umgegangen?
Ja, durchziehen, ne? Also das irgendwie, das ist jetzt so eine Sache, was wir eingangs im Gespräch sagten, ob man vielleicht mit Ende 40 auch, bin ich doch bestimmt nicht alleine. Viele von uns kommen doch aus einer Erziehung auch, sei es nun die man sich selbst angedeiht als Erwachsener, junger Erwachsener, sagt man sich auch, komm, jetzt mach. Ich habe diesen Mut immer gehabt und ich merke schon, dass Mut oftmals verwechselt wird mit Angstfreiheit. Und ich glaube, ohne Angst braucht man ja gar keinen Mut. Es ist ja notwendig, also der Ängstliche braucht den Mut, das zu überwinden. Und ich habe schon viel Angst als Mensch und auch vor diesen persönlichen Herausforderungen als auch vor den beruflichen. Und der Einstand in die Heute-Show oder diese ersten Male waren im Wesentlichen von Angst geprägt, wie gesagt. Aber ich habe eben auch den Mut, weil ich gelernt habe, dass nicht meine Freiheit, meine Seelenfreiheit davon abhängt, ob ich das kann oder nicht. Wenn es schief geht, geht es schief. Dann ist das trotzdem was, wovon man sich erholen kann. Ich glaube, das ist, was meinen Mut füttert. Und ich habe oft die Erfahrung machen dürfen, dass mein Mut, mein Springen, die Erfahrung wert ist. Dass dahinter etwas wartet, was schön ist und einladend ist. Und so konnte ich viel lernen. Aber trotzdem, da habe ich vorher nicht so viel Zeit, mir Gedanken drüber zu machen. Das ist sozusagen etwas, was ich gepflegt habe an mir. Und es ist eine Eigenschaft, dass ich es einfach auch mal für möglich halte, dass es klappen könnte, dass ich mich irren könnte mit meiner Angst. Oder meine Angst auch normal finde und sage, natürlich habe ich Angst. Ich lasse mich aber nicht davon abhalten, es zu versuchen. Das habe ich schon auch erfahren, dass ich begrenzt bin. Es ist jetzt nicht so, dass mir jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, die Lorbeeren um den Hals gelegt wurden. Überhaupt nicht. Aber hier bei den komödischen Sachen habe ich punkten können und was offensichtlich irgendwie was erreicht. Das ist vielleicht auch überraschend, jemanden wie mich lustig zu sehen, weil es eben vielleicht nicht so daherkommt als erstes, obwohl wer 2 Minuten mit mir verbringt, kommt eigentlich schon nicht ohne Witz davon. Aber weißt du, so, es hat was mit Mut zu tun.
Und der Witz ist im Grunde genommen, wenn man jetzt so sagt, Valerie Niehaus, dann kommt sofort die Heute-Show.
Ja, lustig.
Das ist auch,
ne?
Toll.
Ja, also es kommt auch ja häufig noch die verbotene Liebe.
Natürlich.
Ich frage mich immer, was mit den 100 Filmen dazwischen ist. Aber die waren eben auch nicht solche Knaller. Also offensichtlich nicht so eine Knaller wie die. Ich glaube, die Leute freuen sich einfach an der Heute-Show. Das tut so gut, wenn man zu diesen ganzen ernsten Themen mal eine Prise Amüsement dazwischen bekommt und so ein bisschen durchatmen kann. Es gab auch da natürlich Jahre, die Corona-Jahre waren für die Redaktion der Heute-Show eine absolute Herausforderung. Und irgendwann fällt dir auch nichts mehr ein, wenn es nicht mehr lustig ist. Das finde ich schon auch bewundernswert, wie die das machen. Und wir brauchen das ja so sehr. Also mir geht's, wenn ich selber auch mal so richtig lachen kann, was glücklicherweise relativ leicht geht. aber das tut mir wahnsinnig gut. Es tut mir wirklich, wirklich gut. Das ist so gut wie eine Umarmung. Ich kann sagen, für mich ist vor allen Dingen dieser Spaß, den ich mit meinen Kolleginnen seit 30 Jahren erlebe, ich da Situationen, wo wir so viel lachen, wo das grundsätzlich von einem lustigen Miteinander geprägt ist, für mich, dass ja, das wird mir dann eben klar. Das ist einfach gesund.
Und jetzt können wir dich wieder erleben in einem neuen Projekt im ZDF. Wir sind die Meyers.
Ja. Wir sind die Meyers. Wieder Satire, böse Satire. Also von völlig albern bis böse Satire würde ich das einschätzen. Die Meyers sind eine Familie verteilt über Deutschland und wir benutzen sie sozusagen. Sie sind unser Vehikel in Wohnzimmer und Alltagssituationen und was da so passiert. Und wir werfen einen satirischen Blick mit dieser Familie und ihren Eigenheiten in unserer Gesellschaft, auf Deutschland. Und die Themen, die uns so um die Ohren fliegen oder die wir alle ach so aufgeregt und bis hysterisch besprechen oder beschreien und was wir so normal finden oder nicht. Und wir sind ein Ensemble von, ich glaube, 11 Leuten und spielen aber das Dreifache an Pensum an Figuren. Das heißt, wir alle sind unterschiedliche Leute aus dieser Familie, was großen Spaß gemacht hat, weil es ein totales Maskentheater ist und Kostümtheater, ganz toll gearbeitet hier an Ausstattung, auch wie es geschrieben ist wieder und zum Teil eben böse satirisch, dass ich mich auch beim Dreh gefragt habe, ob das funktioniert, ob das zu hart ist, was wir auf den Tisch hauen. Und zum Teil auch so albern, dass ich mich frage, ob ich das meinen Eltern zeigen will.
Welche Rollen spielst du dabei?
Ich spiele Silvia Meyer, Almut Meyer, Doppelnamen vergessen, Corinna Meyer und Porno-Jessica. Und hier zeichnet sich schon so ein bisschen ab. Ach ja, und noch so eine Sportlehrerin. 4 unterschiedliche Figuren, wobei die Figuren eigentlich gar nicht so, die sind wichtig für mich technisch. Die muss ich sehr genau zeichnen, damit ich die eben in der Kürze von so einem Sketch sehr prägnant machen kann. Und hier ist natürlich die Einladung, das total zu übertreiben. Und das macht unheimlich Spaß und es ist auch fürs Selbermachen lustig. Aber es entsteht natürlich eigentlich der Sinn dieser Sache darin, dass wir das vielleicht angucken und uns eben auch hier wieder erkennen, spiegeln, schämen, eingeladen fühlen, uns aus einer Perspektive zu anzugucken und zu denken, oh ja, stimmt, das mache ich eigentlich auch so, ist vielleicht doch ein bisschen komisch. Also ne, einfach einen Blick zu werfen auf uns als deutsche Gesellschaft.
Spannend. Wir sind die Meyers ab 23. Juni im ZDF. Was steht sonst noch so an? Ein paar Sachen hast du ja schon angerissen vorhin.
Wir machen zwei neue Teile. Nächste Ausfahrt Glück. Vielleicht unterhalten wir beide uns auch wieder darüber. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist jetzt die vierte Staffel von der Sonntagabendreihe im ZDF über einen Freundeskreis, der das ganze Leben miteinander verbracht hat und immer noch verbringt. Und ja, das ist eine Geschichte für Erwachsene. Die erzählen wir eben in Berlin und Eisenach. Und das ist immer so mein Sommergig. Das geht 2-3 Monate, wo man damit beschäftigt ist. Und ist immer schön. Und da sehe ich dann eben auch wieder das schöne sommerliche Berlin, die schönen Orte. Und ja, da wird eigentlich so von morgens bis abends gearbeitet. Also das ist so ganz total nach meinem Geschmack. Und danach werde ich bestimmt meine Finger, habe ich wie gesagt, in verschiedenen Pötten. Ja, ich bin in der Fernsehpreisjury tätig. Das ist ganz toll, weil ich die ganze Fernsehlandschaft kennenlerne. Also nicht nur die Funktion, sondern auch die Unterhaltung und die Information, die heutzutage so unglaublich das Tor ja für uns alle ist zu den Dingen, die geschehen. Das ist eine tolle Arbeit innerhalb einer tollen Jury. So viel Wissen und ich sitze da immer mit großen Ohren und großen Augen. Und dann bin ich seit letztem Jahr in der Kindernothilfe als Botschafterin tätig. Das beginnt aber jetzt überhaupt erst über die Arbeit der Kindernothilfe, die sich für Rechte der Kinder in der Welt einsetzt und vor allen Dingen Hilfe zur Selbsthilfe anbietet, die wir, glaube ich, verpflichtet sind zu leisten. Da wird es bestimmt auch weitere Aufgaben geben, die ich jetzt von hier noch nicht kenne, aber zu denen ich mich bereit erklärt habe. Und wenn es dann noch was zu drehen gibt, fühle ich mich auch. Und dann fahre ich auch mal in Urlaub, Maja.
Tatsächlich.
Das können wir durchaus mal, ja, doch auch mal 5 Grad sein lassen. Und mal ein Eis essen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Valerie, danke, dass du da warst.
Danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich aufs nächste Mal.